Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Ab morgen wird in München über die Sicherheit dieser Welt gesprochen. Dass es um die nicht gerade zum Besten steht, kann man schon erkennen, wenn man sich die versteinerten Gesichter dieser beiden Herren ansieht. Der russische Außenminister Lavrov und sein US-Kollege Kerry gaben sich zwar die Hand, würdigten sich aber ansonsten keines Blickes, als sie sich schon heute in München trafen. Und zwar zu Gesprächen der sogenannten Syrien-Kontaktgruppe, die in diesen Stunden zusammensitzt und wieder einmal scheinbar Unmögliches möglich machen will, den Weg zu einem Frieden ebnen in Syrien. Ausgerechnet Russland hatte einen Waffenstillstand vorgeschlagen. Doch die Frage ist, ob das wirklich ein Signal des Friedens ist. Denn die Russen, die die syrischen Regierungstruppen vor allem mit Luftschlägen unterstützen, wollen die Waffen zunächst nicht sofort, sondern so ihr bisheriger Vorschlag erst in 3 Wochen schweigen lassen. Was das für die Menschen in Aleppo bedeutet, Volker Schwenk.
Immer noch mehr Bomben auf Aleppo. Eine nie gekannte Eskalation nennt die syrische Opposition die jüngsten Luftangriffe von Machthaber Assad und seinen russischen Verbündeten auf die noch immer von Rebellen gehaltenen Viertel der Stadt. Mindestens 51.000 Menschen haben Aleppo verlassen, schätzen die Vereinten Nationen. Sie suchen Zuflucht an der syrisch-türkischen Grenze. Immer nur Krieg und Angriffe, klagt sie. Die eine Seite schießt auf die andere und wir mittendrin. Wie könnten wir da noch bleiben? In Sicherheit sind sie noch nicht und die Versorgung im Lager ist schwierig. Wir wollen in die Türkei, rufen die Kinder, aber die hält ihre Tore geschlossen. Das russische Fernsehen sendet unterdessen solche Bilder aus der Latakia-Region. Die syrischen Truppen sind hier schon bis zur türkischen Grenze vorgestoßen. Erfolgsmeldungen, die den nahen Sieg ankündigen sollen. Militärisch ist das Gebiet hier unter unserer Kontrolle, sagt der Assad-Offizier. Es gibt hier keine Rebellen mehr. Seit gut 4 Monaten fliegt Russlands Luftwaffe Angriffe. Die Kampfjets haben der syrischen Armee deutliche Geländegewinne ermöglicht. Zwischen 4. Februar und heute haben wir bei 510 Einsätzen 1888 Terroristenziele angegriffen, so der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. In Syrien kämpfen im Wesentlichen 4 Gruppen gegeneinander. Die Rebellen werden im Osten von der Terrormiliz IS bedroht. Im Westen bekämpfen sich Kurden und einige der Rebellengruppen. Und von Süden rückt die syrische Armee vor. Der Belagerungsring um Aleppo wird immer enger. Schließt er sich, sitzen nach UN-Angaben etwa 300.000 Menschen im Rebellengebiet fest. Auch sie würden als Verhandlungsmasse und Kanonenfutter missbraucht, so der UN-Menschenrechtskommissar. Die Kriegsparteien würden sich keinen Deut um den Tod und die Zerstörung scheren, die sie anrichteten.
Ja, und um das zu verhindern, sitzt die Syrien-Kontaktgruppe ohne die syrischen Kriegsparteien, aber mit deren Schutzmächten in München zusammen und ringt noch immer. Wir hätten gern mit dem deutschen Außenminister gesprochen, aber auch der verhandelt noch immer hinter verschlossenen Türen. Arndt Henze in München, ja, ist das ein gutes Zeichen?
Naja, auch die Pressekonferenz von John Kerry und Sergei Lavrov ist schon mehrfach verschoben worden. Das kann man so deuten, als dass doch sehr ernsthaft verhandelt wird. Ernsthafter, als es viele vorab befürchtet haben. Und das passt dazu, dass wir hören, dass es einen konkreten Plan von John Kerry gibt, wie es sehr kurzfristig zu einer Feuerpause in der Region kommen kann. Und auch das passt wieder zu dem, was wir vorab gehört haben. Da haben sowohl Frank-Walter Steinmeier wie die EU-Außenbeauftragte Mogherini sehr deutlich und eindringlich auf das verwiesen, worauf sich diese Kontaktgruppe ja schon verpflichtet hat, nämlich erstmal diese Feuerpause. Zweitens ein deutliches Signal, dass die Genfer Friedensgespräche zwischen den Konfliktparteien selber, nämlich dem syrischen Regime und den Rebellengruppen, sehr schnell Ende des Monats wieder aufgenommen werden können. Und drittens, dass ganz schnell humanitäre Zugänge geschaffen werden, um der notleidenden Bevölkerung zu helfen. Wenn das die Basis war heute für Gespräche, dann ist das offensichtlich doch konkreter gewesen als gedacht.
Die Frage ist natürlich, wann kommt diese Feuerpause? Russland hatte ja schon vor Beginn der Konferenz einen Waffenstillstand vorgeschlagen. Allerdings erst ab dem 1. März. Wäre das überhaupt ein akzeptabler Vorschlag?
Also auf eine so lange Zeitspanne will sich, glaube ich, niemand einlassen. Andererseits gibt es ein Dilemma. Das eine ist, wenn man einen Termin setzt und lässt Zeit bis dahin, dann zeigt alle Erfahrung, dass die Kriegsparteien diese Zeit nochmal nutzen, um den Konflikt enorm zu eskalieren, die Gewalt nochmal anzuheizen, um nochmal Vorteile zu erzielen, Landgewinne zu machen, Dörfer zu erobern. Und die Brutalität nimmt in dieser letzten Phase nochmal drastisch zu. Andererseits weiß man hat es hier nicht mit ein oder zwei Kriegsparteien zu tun, wo man auf Regierungsebene ein Abkommen schließen kann und das dann umsetzen kann, sondern man hat es mit Hunderten von Milizen zu tun, mit denen man ja überhaupt erstmal Kontakt aufnehmen muss, um sicherzustellen, dass sie sich auch an ein solches Abkommen halten würden. Insofern, man braucht einen gewissen zeitlichen Puffer, aber 17 Tage bis zum 1. März, das würde eine fürchterliche Zeit werden, das will keiner verantworten.
Mhm. Vielen Dank für den Moment, Arndt Henze. Sollten die Außenminister noch zu der Presse in München sprechen, schalten wir im Laufe der Sendung noch einmal zu Ihnen. Vielen Dank. Ja, politische Verhandlungsrunden und Hunger als Waffe. Ein Kommentar von Esther Saub vom Südwestrundfunk.
Wie haben wohl die Bewohner Aleppos den heutigen Tag erlebt? Über den Himmel donnern russische Kampfjets. Am Boden versuchen verzweifelte Menschen, ihr Leben und das ihrer Angehörigen zu retten. Viele Häuser sind zerstört. Es ist bitterkalt. Und mitten in dieses Inferno kommt die Nachricht aus dem weit entfernten München. Die Syrien-Kontaktgruppe berät über einen Waffenstillstand. Syrer sitzen nicht mit am Tisch. Dafür Russland, das Syrien massiv bombardiert. Saudi-Arabien und Iran, die um die Macht in der Region streiten. Die USA, die sich in eben dieser Region eher halbherzig engagieren. Und Europa, das vom Ende des Krieges spricht und damit vor allem ein Ende der Flüchtlingsströme meint. Mehr als 50.000 Menschen sind in den vergangenen Tagen aus Aleppo geflohen. Wie viele es bis zu einem Waffenstillstand sein werden, lässt sich leicht ausrechnen. Wer in den oppositionellen Vierteln Aleppos ausharrt, muss auch dann um sein Leben fürchten, wenn die Waffen schweigen. Denn eine dieser Waffen tötet, ohne zu schießen. Der Hunger. Wenn die Regierungstruppen ihren Ring um Aleppo schließen, bestimmen sie über jedes Stück Brot, das in die Stadt gelangt, oder eben nicht. Die Bewohner Aleppos werden, sofern sie heute am Leben geblieben sind, genau an dieses Stück Brot denken, während sie wieder einmal hilflos zusehen, wie andere über das Schicksal ihres Landes beraten. Wer Aleppo helfen will, muss sich beeilen.
Esther Saub kommentierte. Seitdem die Menschen aus Syrien vor den Bomben nach Europa fliehen, ist ein anderer Konflikt zumindest aus dem grellen Licht der Öffentlichkeit verschwunden. Doch gerade in diesen Tagen erinnern wir uns an die Kämpfe in der Ostukraine zwischen Regierungstruppen und den von Moskau unterstützten Separatisten. Und das liegt nicht nur daran, dass das mühsam errungene Friedensabkommen von Minsk heute Nacht genau ein Jahr zurückliegt. Ähnlich wie heute die Russen gemeinsam mit Assads Truppen in Syrien, haben damals die prorussischen Kämpfer noch kurz vor dem Abschluss dieses Friedensabkommens neue Gebiete erobert, die dann auch genauso festgelegt wurden. Seither trennt das Gebiet der Separatisten vom Rest der Ukraine eine 500 Kilometer lange Pufferzone, die Sicherheit gewähren soll, aber mitnichten Frieden gebracht hat. Gulene Atay war auf beiden Seiten unterwegs und traf hoffnungslose Menschen im Niemandsland der Ukraine.
Von Panzern kaputtgefahren, von Granaten getroffen. Nur noch eine Straße führt nach Svetlodarsk, in die letzte ukrainisch kontrollierte Stadt vor der Frontlinie, in die sogenannte Graue Zone. Dort, wo die Rechte der Bürger weniger gelten als anderswo, wo Kriegsruinen kaum wieder aufgebaut sind und die Versorgung schwierig. Anstehen für ein bisschen Grütze und Nudeln, für warme Decken und Zahnpasta. Private Spenden, internationale Hilfe, viele Einwohner können nur so überleben. Seit einem Jahr warten die Ärzte des staatlichen Krankenhauses von Svetlodarsk darauf, dass ihr Gebäude wieder aufgebaut wird. Fast ein Jahr lang bekamen sie keine Gehälter. Jetzt haben sie kaum Medikamente. Warum das so sei? Kiew misstraue den Menschen hier, glauben sie. Sie fühlten sich wie Menschen dritter Klasse. Warum nennen die in Kiew uns graue Zone, wenn wir doch ukrainisches Territorium sind? Warum wollen sie uns hier von Separatisten säubern? Ich denke, die sollten erst einmal in Kiew säubern, vor allem im Parlament dort. Verbitterung und Frust, auch hier, nur wenige Kilometer entfernt. 5 oder 6 Mal am Tag hören die ukrainischen Soldaten hier Einschläge, in der Nacht noch öfter. Willkommen an der Front, sagen sie uns. Lächerlich, dieses Minsker Abkommen. Sobald Feuerpause und Waffenabzug befohlen werden, fangen die da drüben an zu schießen. Innerhalb einer halben Stunde. Sie versuchen uns zu provozieren. Und wenn wir dann zurückschießen, dann gelten wir immer als die Bösen. Donetsk, die selbsternannte Volksrepublik, knapp hinter der Grenze. Viele Separatistenpolitiker hier klingen vom Minsker Abkommen auch nicht wirklich überzeugt. Vor allem die Forderung, die Kontrolle über die Grenze zu Russland aufzugeben, könne man nicht erfüllen. Das würde ja bedeuten, dass wir auf unserem Gebiet ukrainische Truppen reinlassen müssen. Das ist vollkommen inakzeptabel bei der jetzigen politischen Konfiguration. Wenn wir die Kontrolle der Grenze an die Ukraine abgeben, dann marschieren die hier ein und das ist ausgeschlossen. Die Angst der Menschen hier, mit westlichen Medien zu sprechen, ist groß. Einer der wenigen, der sich traut, ist Jewgeni Schibalow. Er hat eine Nothilfe mitgegründet und fährt gerade Medizinpakete aus. Je näher die Front, umso schlechter die humanitäre Lage. Auf unserer Seite ist die Lage noch verschärfter, weil einige Organisationen hier nicht reingelassen werden. Eine Kollegin von Jewgeni wurde vor kurzem verhaftet vom Donetsker Ministerium für Staatssicherheit. Der Grund, sie arbeitete mit Ärzte ohne Grenzen zusammen, eine international anerkannte Organisation, der in Donetsk Spionage vorgeworfen wird. Wir müssen leider unsere Lieferung hier abbrechen. Unsere Kollegin rief gerade an, sie sitzt bei der Stadtsicherheit, wir sollen zu ihr kommen und Fragen beantworten. Einen Tag später. Die Tür der Donetsker Nothilfe wurde versiegelt. Jewgeni wurde in die Ukraine ausgewiesen.
Und wir kommen ins Inland. Die Große Koalition hat sich im Streit um das sogenannte Asylpaket 2 nun doch noch auf einen Kompromiss geeinigt. Die Nachricht mit Susanne Daubner.
Der umstrittene Gesetzentwurf zum Familiennachzug wird nicht verändert, aber durch eine Klarstellung ergänzt. Bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutz soll im Einzelfall geprüft werden, ob sie ihre Eltern nachholen dürfen. Die Entscheidung treffen dann Auswärtiges Amt und Bundesinnenministerium gemeinsam.
Freude sieht anders aus. Verhalten erklärt der Bundesjustizminister den Streit über den Familiennachzug für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutz für beigelegt.
Durchgesetzt hat sich die Humanität, denn ich glaube, es ist gerechtfertigt, unbegleiteten Minderjährigen bei Vorliegen besonderer humanitärer Gründe auch den Familiennachzug zu gewähren. Das werden wir im Rahmen von Einzelfallprüfungen durchführen.
Der vor einer Woche vom Kabinett verabschiedete Gesetzentwurf soll unverändert bleiben. Der Familiennachzug wird damit bis auf Einzelfälle bei schweren Krankheiten, Misshandlungen oder Todesfällen ausgesetzt. Damit habe sich die Union fast vollständig durchgesetzt, kritisiert die Opposition.
Man fragt sich, wozu die SPD überhaupt nachverhandelt hat, wenn sie jetzt trotzdem der unmenschlichen Regelung zustimmt, dass der Familiennachzug ausgesetzt wird.
Das sogenannte Asylpaket 2 soll nun bis Ende Februar vom Parlament verabschiedet werden.
Bundesarbeitsministerin Nahles fordert etwa 500 Millionen Euro mehr im Jahr für 1-Euro-Jobs und die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. Aus den bereits vorhandenen Mitteln für Langzeitarbeitslose wolle sie die zusätzlichen Aufgaben keinesfalls finanzieren, sagte die SPD-Politikerin. Allein für die Schaffung von 100.000 Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge würden 450 Millionen jährlich benötigt. Opposition und Sozialverbände warfen Nahles mangelnde Weitsicht vor. Der rasante Abwärtstrend an der Frankfurter Börse hält an. Die Angst vor einer weltweiten Wirtschaftsflaute ließ den deutschen Aktienindex auf den tiefsten Wert seit Oktober 2014 fallen. Der DAX schloss bei 8.753 Punkten mit einem Minus von 2,9%. Auch der Dow Jones ging an der New Yorker Wall Street auf Talfahrt. Er verlor 1,6% und landete bei 15.660 Punkten. Welche Alternativen die Anleger wählen, dazu jetzt Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
In unsicheren Zeiten sehnen sich die Menschen wieder nach den sogenannten sicheren Anlagen. Eine, die besonders sicher erscheint und gefällt, ist Gold. Und in der Tat erlebt das Edelmetall ein Comeback, auf das viele lange gewartet haben. Seit Beginn des Jahres hat Gold einen Aufwärtstrend erlebt. Um 15% ist Gold gestiegen. Je stärker die Turbulenzen an den Aktienmärkten sind, umso besser steht das Edelmetall da. Auch heute steigt der Preis pro Unze Feingold wieder um 4,5% auf 1.252 Dollar. Das sind 1.104 Euro. Und bei den weiterhin heftigen Ausschlägen an den Börsen dürfte Gold weiter im Trend liegen. Interessant dabei ist, wer Gold kauft. Die größten Einkäufer sind die Notenbanken. Aber auch Otto-Normalverbraucher decken sich mehr mit dem Edelmetall ein. Die dicksten Goldbrocken weltweit kaufen übrigens die Inder im Herbst ein. Denn dann ist Hochzeitssaison und die wird gebührend gefeiert.
Was in den unendlichen Weiten des Weltraums wirklich passiert, davon haben wir oft nur eine Ahnung. Wir können zwar explodierende Sterne sehen, vermuten, wo schwarze Löcher sind, und doch würden wir gerne noch genauer wissen, was das Weltall im Innersten zusammenhält und dies noch lieber sogar beweisen. Ein schlauer Mann wie Albert Einstein erklärte in seiner Relativitätstheorie, es gebe Gravitationswellen, die sich nach solchen Explosionen in den Tiefen des Universums ausbreiten würden. Eine Theorie bis heute. Denn Wissenschaftler konnten jetzt diese Theorie beweisen. Was so banal klingt, ist tatsächlich eine Sensation. Jan Starkebaum.
100 Jahre gab es nur die Theorie, jetzt gibt es den Beweis.
We have detected gravitational waves. We did it.
Wir haben Gravitationswellen gemessen. Diese Botschaft bejubeln auch Forscher am Max-Planck-Institut in Hannover. Sie gehören zum internationalen 1000 Mann starken Team, das Einsteins Theorie auf der Spur war. Die besagt, wenn es im Weltall kracht, wenn zum Beispiel zwei schwarze Löcher zusammenprallen, dann setzt die gigantische Explosion messbare Wellen in Gang. Wie bei einem Apfel, der ins Wasser fällt und Wellen schlägt. So hinterlässt jede Kollision im Universum Gravitationswellen. Tatsächlich bewegen sie sich aber nicht durch den Raum, sondern sie lassen die Dinge selbst wabern. Die Materie, auch wir Menschen, werden als Teil der Wellen gequetscht und gedehnt. Da diese Wellen mehr als 1 Billion Lichtjahre bis zu uns brauchen, sind sie kaum messbar. Nur mit modernster Lasertechnik in einer gigantischen Anlage ist es jetzt gelungen, Gravitationswellen zu messen. Ein Meilenstein. Bisher konnte man nur in einen kleinen Teil des Alls hineingucken. Jetzt haben die Wissenschaftler ein ganz neues Sinnesorgan für die Erforschung des Universums.
Wir können auch das Universum hören. Gravitationswellen verhalten sich genauso wie der Schall. Der Schall staucht und dehnt die Luft und das regt unser Innenohr an. Und Gravitationswellen stauchen und dehnen den Raum und das detektiert unser Laserinterferometer.
Der Prototyp einer solchen Messstation wurde in Hannover entwickelt. 2 Laserstrahlen laufen im rechten Winkel auseinander. Eine Gravitationswelle sorgt dafür, dass die Strahlen aus dem Takt geraten. Das konnte gemessen werden an der Grenze des physikalisch Machbaren mit Präzisionstechnik aus Deutschland. Er hat das erdacht, aber nie geglaubt, dass Forscher die Technik so weit ausreizen und die Wellen tatsächlich messen können. Weltweit waren Mario Drago und Andrew Lundgren die ersten Forscher, die das Signal in Hannover gesehen haben.
Ich bin ziemlich happy, so ganz begreife ich es noch nicht. Die letzten 4 Monate haben wir damit verbracht, alles zu analysieren, um ganz sicher zu gehen, dass wir richtig liegen, ohne zu wissen, wie das ankommt. Bis jetzt sind die Reaktionen sehr positiv.
100 Jahre gab es nur seine Theorie. Den Forschern winkt nun eventuell ein Nobelpreis für den Nachweis von Gravitationswellen im All.
Ist es gerecht, einen 94-Jährigen vor Gericht zu stellen für etwas, was über 70 Jahre her ist? Es ist nicht nur gerecht, sondern auch dringend geboten, wenn dieser alte Mann einst SS-Wachmann im Vernichtungslager Auschwitz war. Der heute begonnene Prozess in Detmold könnte eines der letzten NS-Verfahren sein, bei dem Überlebende aus dem Mund der Täter hören, was damals passierte. Man kann von so einem Prozess die historische Wahrheit erwarten, wie es ein Holocaust-Überlebender heute formulierte. Was man wohl nicht erwarten kann, ist Gerechtigkeit für die Opfer. Michael Heusen.
Der erste Verhandlungstag hat zwar nur 2 Stunden gedauert, aber Leon Schwarzbaum musste sich danach im Hotel ausruhen. Er sei schon etwas nervös gewesen, vor Gericht von Auschwitz zu berichten, von seinen Eltern, die dort vergast wurden, von den alltäglichen Grausamkeiten, die er selbst erlebt hat. Wichtig war ihm aber vor allem, im Gerichtssaal den Angeklagten direkt ansprechen zu können, auch wenn er ihm am liebsten etwas ganz anderes gesagt hätte.
Wollte ich der Teufel, das wären meine Worte, wenn Sie mich so fragen. Aber manchmal habe ich auch gewisse Gefühle für ihn. Komischerweise, das tut er mir manchmal leid, dass er nun dem ausgesetzt wird heute.
Es dürfte Reinhold Hanning vorgekommen sein wie ein Spießrutenlauf. Ein Psychiater muss den Angeklagten begleiten. Nur 2 Stunden am Tag darf verhandelt werden. Zu mehr sei der 94-Jährige nicht in der Lage, heißt es in der ärztlichen Erklärung. Vor mehr als 70 Jahren war er als Mitglied der Totenkopf-SS Wachmann in Auschwitz. Deswegen sei er mitschuldig, dass während seiner Dienstzeit dort mindestens 170.000 Juden aus Ungarn ermordet wurden, so die Anklage. Ob Hanning dabei selbst Hand angelegt hat oder nur davon wusste, spielt keine Rolle. Genau wie beim Prozess gegen Oskar Gröning vergangenes Jahr. Der SS unter Scharführer war zu 4 Jahren Haft verurteilt worden, hatte sich aber beim Prozess in Lüneburg mit seiner Rolle als SS-Mann in Auschwitz auseinandergesetzt. Hanning dagegen schweigt bislang.
Herr Hanning ist der typische Vertreter eines Nachkriegsdeutschlands in ganzem Elend und in ganzer Schweigsamkeit, der keine Frage an sich selbst zugelassen hat, keinem anderen die Chance gegeben hat, an ihn ranzukommen und auch etwas zu lernen über die Möglichkeiten von Verstrickung und Gefährdung.
Detmold stellt sich auf einen langen Prozess ein, der unter hohen Sicherheitsvorkehrungen geführt wird, auch um Störungen etwa von Holocaust-Leugnern zu unterbinden. 25 Nebenkläger, Auschwitz-Überlebende und Angehörige sollen als Zeugen gehört werden. Leon Schwarzbaum ist froh, dass er diese Strapazen auf sich genommen hat, kurz vor seinem 95. Geburtstag.
Wenn ich hier abfahre, nach Hause fahre, dann will ich wissen, dass es für mich einen Sinn gehabt hat. Da habe ich gesagt, du triffst vielleicht einen Menschen, der deine Eltern vor 70 Jahren in Empfang genommen hat, an der Rampe.
Das Familienfoto mit ihm als 14-Jährigen, es ist das einzige, das er noch von seinen Eltern hat.
Noch einmal zur Flüchtlingspolitik. Die NATO will sich jetzt im Mittelmeer am Kampf gegen Schleuserbanden beteiligen. Susanne Daubner noch mal.
Die Verteidigungsminister der 28 Mitgliedstaaten beschlossen in Brüssel, einen Marineverband unter deutscher Führung in die Ägäis zu schicken. Er soll dort Informationen über Schleppernetzwerke sammeln. Die Ergebnisse werden dann an die zuständigen Küstenwachen weitergeleitet. Ein direktes Eingreifen der NATO ist nicht vorgesehen. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl kritisierte den Beschluss als Militarisierung der Flüchtlingsabwehr. Frankreichs früherer Premierminister Ayrault wird neuer Außenminister. Wie der Élysée-Palast mitteilte, wird der 66-jährige Nachfolger des bisherigen Amtsinhabers Fabius. Fabius soll neuer Präsident des Verfassungsrates werden, dem höchsten Gericht Frankreichs. Weitere Schlüsselposten ließ Präsident Hollande bei seiner Kabinettsumbildung unverändert. Mehrere kleinere Ministerien werden unter anderem mit grünen Politikern besetzt. Bei einem Gewaltausbruch und anschließendem Brand in einem mexikanischen Gefängnis sind in der Stadt Monterrey 52 Häftlinge getötet worden. Nach Behördenangaben war ein Streit zwischen rivalisierenden Gruppen außer Kontrolle geraten. Dabei sei das Feuer ausgebrochen. Vor der Haftanstalt warteten verzweifelte Angehörige stundenlang auf Informationen. Einige griffen das Wachpersonal an. Die Haftbedingungen in mexikanischen Gefängnissen gelten teilweise als menschenunwürdig. Die Polizei ist in Dortmund und 2 Orten in Niedersachsen gegen mutmaßliche Rechtsextremisten vorgegangen. In Dortmund wurden 6 Wohnungen durchsucht. Die Ermittler beschlagnahmten vor allem Computer und Mobiltelefone. Mit den Razzien reagierte die Polizei auf Angriffe aus einer Gruppe Rechtsextremer in der Silvesternacht. Mehrere Beamte waren mit Feuerwerkskörpern, Steinen und Flaschen attackiert und verletzt worden. 18 Personen wurden festgenommen. 2 Tage nach dem schweren Zugunglück bei Bad Aibling ist die Zahl der Todesopfer auf 11 gestiegen. Ein Mann erlag heute im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. An der Unglücksstelle haben die Bergungsteams heute weiter versucht, die ineinander verkeilten Wracks voneinander zu trennen. Sie suchen noch immer nach einem weiteren Fahrtenschreiber. Die Ursache für den Zusammenstoß ist nach wie vor unklar.
Kein Filmfestival ohne roten Teppich. Bei der Berlinale muss er besonders robust sein. Das Februarwetter fordert einen strapazierfähigen Läufer als Laufsteg für die Stars der Branche. Und in Berlin kann es passieren, dass er flugs über Nacht ausgetauscht werden muss, weil weder Saugen noch Schrubben ihn annähernd sauber bekommen. Heute ging es los mit dem Belastungstest für den Belag. Zum Auftakt gab es drinnen im Kino einen Film über glanzvolle Tage des Hollywood-Films und natürlich draußen auf dem roten Teppich das Defilé der Darsteller, die heute glänzen. Christine Joachim.
Sie gehört zu den meistverehrten Schauspielerinnen der Gegenwart, Meryl Streep. Mit Preisen überhäuft, drei davon Oscars. Auf der Berlinale dieses Jahr verkörpert sie sich selbst. Glanzvoll elegant, einer Präsidentin würdig, leitet sie nun die internationale Jury. Es ist überwältigend, weil ich noch nie in einer Jury war. Und Chefin zu sein, ist doch mal eine ganz andere Art von Verantwortung. Dabei hatte sich Festivaldirektor Dieter Koslig erst gar nicht getraut, Meryl Streep überhaupt zu fragen, Präsidentin zu werden. Geschämt habe er sich für einen Blumenstrauß mittlerer Preisklasse von der Tankstelle, den er ihr vor 4 Jahren bei der Verleihung eines Ehrenbären überreicht hatte.
Ja, das waren Chrysanthemen. Das ist für mich die schlimmste. Also es ist eine schöne Blume, aber manche Leute mögen die nicht.
Doch Meryl Streep hat ihm verziehen und teilt sich den roten Teppich heute Abend mit George Clooney, Tilda Swinton und Channing Tatum. Sie spielen im Eröffnungsfilm von Joel und Ethan Coen Hail Caesar. Ein nostalgischer Blick in die goldenen Zeiten Hollywoods und das Irrenhaus Filmindustrie. Auch wenn der Witz nicht immer sitzt, die Tanzeinlagen umso mehr.
Hail Caesar ist ein Prestigefilm mit einem der größten Stars der Welt, Bert Whitlock.
Eine Wahrheit, die wir sehen könnten, hätten wir nur einen Glauben!
Wir hatten so viel Spaß, die Coens sind echt lustig, eigentlich alle außer Josh Brolin. Er ist nicht so witzig, alle anderen schon, wir hatten eine tolle Zeit. Und wer war die größte Diva am Set?
Tilda,
ganz klar, schau sie dir an. Wirklich, sie hat sich Donald Trumps Haare ausgeliehen, um hierher zu kommen. Ein knalliger Auftakt, auch das ist die Berlinale. Doch zum großen Teil sind die Wettbewerbsfilme auch in diesem Jahr wieder politisch und provokant. Wie Fuoco Amare, eine italienische Dokumentation über Flüchtlinge und ihren Weg nach Europa. Auf der Suche nach dem Glück in einer unruhigen Welt. Das haben fast alle Filme gemeinsam, die sich Meryl Streep und ihre Jury in den nächsten Tagen anschauen werden.
So, und vom Filmglamour zum bislang nicht ganz so glamourösen Wetter, Claudia Kleinert, was haben wir morgen zu erwarten?
Karin, es wird ein bisschen glamouröser, also zumindest wäre es wahrscheinlich eher Berlinale-tauglich als heute. Denn so langsam, aber sicher wird es etwas ruhiger. Wir kommen unter Zwischenhocheinfluss und das heißt, morgen scheint auch häufiger mal die Sonne. Aber erst müssen wir durch die Nacht und die wird glatt. Denn jetzt gibt es im Moment noch Schauer, in den höheren Lagen auch mit Schnee. Und dann klart es auf, das heißt, es kühlt sich auch ordentlich aus. Dementsprechend kann es heute Nacht und morgen früh gefährlich glatt werden. Und zwar in diesen rot schraffierten Regionen, also natürlich vor allem in den höheren Lagen, Eifel, dann aber auch Westerwald, Siegerland, Sauerland, vom Saarland rüber bis nach Rheinland-Pfalz und weite Teile Baden-Württembergs, ausgenommen natürlich die Flusstäler, sowie Nordbayern. Da fällt zum einen Schnee und da klart es auf, sodass die Nässe gefrieren kann. Also, wer rausfährt und sieht, die Straßen sind nass und oben blinken die Sterne, ganz besonders vorsichtig unterwegs sein, egal ob zu Fuß oder mit Auto oder Fahrrad. Denn es gibt in der Nacht jetzt immer noch Schauer, oberhalb von 300 Metern als Schnee, vor allem wenn mal so ein kräftiger Schauer runterkommt, dann geht es auch bis in die tieferen Lagen. Das gilt vor allem für die Mitte und den Süden. Im Norden fällt Regen von Schleswig-Holstein bis zur Ostsee. Die Temperaturen haben wir ja eben schon gehört oder ich habe es zumindest erwähnt. Im Süden meist frostig, deswegen dort die besondere Glättegefahr. Nach Norden hin meist 0 bis 3 Grad, im Westen sogar noch ein bisschen milder. Morgen Vormittag haben wir es dann mit dichteren Wolken zu tun. Es fallen auch immer noch Schauer, insbesondere insbesondere im Norden an Nordsee und Ostsee und auch im Südosten Bayerns. Aber es gibt schon erste Sonnenstrahlen. Zum Nachmittag scheint die Sonne dann häufiger, es ist längere Zeit trocken. Und dann kommt aus Südwesten schon wieder neues Regen- bzw. Schneeband. Und in Richtung Ostsee und Schleswig-Holstein kann es dann sogar bis in tiefe Lagen Flocken geben. Die Temperaturen steigen im Laufe des Nachmittags auf 3 bis 8 Grad. Der Wind dazu ist meist nur schwach und dreht sich im Uhrzeigersinn um ein Hoch östlich von uns. Die nächsten Tage wird es dann wieder nass. Am Samstag richtig kräftiger Regen, dazu starker Wind, zum Teil stürmisch, vor allem in den höheren Lagen des Schwarzwaldes. Im Norden und Osten ab und zu Sonne, am Sonntag überall nass, aber es wird dann wieder ein bisschen wärmer, sodass die Schneefallgrenze wieder etwas steigt.
Vielen Dank, Claudia Kleinert. Und mit diesen Aussichten verabschieden wir uns. Jetzt gibt es den Satiregipfel mit Dieter Nuhr, das Nachtmagazin. Mit Gabi Bauer meldet sich dann um 0 Uhr und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin.